Nachdem ich da rausgeschmissen wurde, haben 6 Mitarbeitende gekündigt. Und das war für dieses kleine Unternehmen, ist das schon eine schwierige Nummer. Und das waren genau die Sachen, die wir eigentlich hätten vermeiden wollen, wenn wir diese Wahrheiten, die zutage gefördert worden sind durch das Storylistening, angegangen wären. Das, was sie gestern erlebt haben, sind die Geschichten, die sie uns heute erzählen. Und genau deswegen ist es so wichtig, diese erzählte Realität zu kennen.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk. Und wir tauchen heute mal ein in die Welt der Geschichten, in die Welt des Storytellings. Und da habe ich mir überlegt, ich lade mir mal jemand ein, der das von Berufswegen macht, Geschichten erzählen. Und, naja, ich will noch nicht zu viel verraten. Es geht nicht nur um das Geschichtenerzählen, es geht auch darum, wie wir zuhören lernen und welchen Stellenwert Geschichten auch in den ganz ernsten Angelegenheiten unseres Arbeitslebens zu suchen haben. Also kein Change ohne Story, so heißt sein neues Buch. Und ihr wisst schon längst, mit wem ich rede. Es ist heute Tobias Grewe. Tobias ist ein von Haus aus Agenturmensch. Er hat auch mal sowas, ich darf das sagen, ganz Seriöses studiert wie BWL. Wie er dazu kam, ich glaube, das muss er uns auch erst nochmal richtig erklären. Auf jeden Fall, jetzt ist er da, wo er hingehört, in der Mitte des kreativen und menschlichen Wirkens. Und heute ist er vor allen Dingen hier bei uns im Haus. Good Work. Ich mache die Tür auf und sage, hallo lieber Tobias, schön, dass du hier bist.
Hallo liebe Julie, ich freue mich auch da zu sein.
Du musst uns das gleich mal erklären, wie jemand wie du auf die Idee kommt, BWL zu studieren. Fange ich schon an zu stottern, aber vorher musst du mir was anderes erklären, nämlich die Frage der Fragen. Wie bist du in den Tag gestartet, Tobias?
Oh, ich bin ganz gut gestartet. Kaffee im Bett, das ist so für mich obligatorisch.
Ja, Moment, wie kommt der denn dahin? Da geht's ja schon mal los. Hast du die Nespresso-Maschine auf dem Nachttisch stehen?
Wir haben eine Kaffeemaschine im Schlafzimmer. Ist so.
Yes. Definitiv. Du bist der Erste, Tobias, der das erzählt. Ohne Mist.
Ja.
Über 300 Folgen. Der Erste, der sagt, ich habe eine Kaffeemaschine im Schlafzimmer. Es gibt vielleicht noch. Das finde ich cool. Okay.
Naja, also. Ich meine, in Hotelzimmern ist es ja auch so. Da steht die Nespresso-Maschine direkt im Zimmer in Reichweite. Und warum soll das nicht in einem privaten Schlafzimmer so sein?
Du hast sowas von recht. Boah, schon was gelernt, siehst du? Okay, also Kaffee im Bett. Cool. Und dann?
Dann hatte ich in der Tat meinen ersten Coaching-Call mit einem Kunden.
Mit Kaffee im Bett?
Nee, danach.
Okay,
also,
gut.
Kaffee im Bett, dann ziehe ich mich an, mache für meinen Freund ein kleines Picknick, weil der muss dann in seine Arztpraxis. Und dann starte ich ganz normal in den Tag und hatte um 8.30 Uhr schon meinen ersten Coaching-Call.
Boah, bist du so ein Early Bird oder ist es so von Kundenseite getrieben, weil es sich gerade so ausging und du wusstest, naja, nachher muss ich noch mit der Jule quatschen?
Es ist von Kundenseite so, weil die frühen Termine bei den übervollen Kalendern, die sehen ja bei den Managern meistens aus wie Tetris. Und das mache ich dann einfach möglich, weil es dann die entspannteste Zeit am Tag ist, wo die dann offen sprechen können.
Ja, die sogenannten Tagesrandzeiten. Also ein bisschen was haben wir schon dagelassen. Du bist jetzt aktuell selbstständig. Du beschäftigst dich, in welcher Form werden wir gleich noch dechiffrieren, sezieren mit dem Storytelling. Das heißt, du machst Coaching für Führungskräfte, aber nicht nur das. Du bist auch im Gruppenkontext, in Organisationsprozessen mit involviert und begleitest diese. Aber vielleicht, bevor wir das machen, wollen wir doch noch mal ein bisschen die angespoilerte Frage klären. Nämlich, wenn man ein bisschen was über dich sucht und findet und wenn man sich ein bisschen mit dem Mensch Tobias Grewe beschäftigt, stellt man fest, ein sehr kreativer, künstlerischer Mensch. Also ich kann schon sagen, du bist Künstler. Das ist auf jeden Fall auch das, was dich umtreibt. Du bist ein feinstofflicher Mensch, zumindest erlebe ich dich so, mit viel Gespür für die Businesswelt. Und Dann auch nochmal, wie kam es dazu, dass du dich für so eine ganz eher trockene Zunft entschieden hast, BWL zu studieren?
So wie du das jetzt erzählst, berührt mich das gerade total und also trifft mich genau ins Herz, positiv. Ich bin im Sauerland aufgewachsen und das ist meine Sozialisierung. Da spricht man geradeaus, da gibt es Schwarz und Weiß. Und ich bin dort aufs Gymnasium gegangen und in meinem Umfeld gab es irgendwie damals so drei Optionen. Banklehre plus BWL oder BWL oder Jura studieren. Das war so irgendwie das, was da quasi Mode war. Und dann waren wir natürlich irgendwann in dem Stadium Berufswahl. Und ich hätte gern was Kreatives gemacht. Ich habe früher ganz viel Comics gezeichnet. Ich habe wirklich weiße Bücher mir gekauft, ohne Lineatur oder Linierung. Und habe die dann mit eigenen Geschichten und Comics voll gemalt. Ich habe auch jetzt vor kurzem noch in meinem alten Jugendzimmer ein altes Buch gefunden, was ich wirklich ganz liebevoll mit meinem Lamy-Tintenfüller damals vollgezeichnet habe. Das hätte ich gern gemacht. Ich muss dazu sagen, ich hatte nicht die Chuzpe, das auch wirklich zu verfolgen und zu tun. Von Beruf wegen Künstler werden, das war für in meiner Sozialisierung nicht wirklich Thema. Meine Eltern sind Unternehmer und Beamter. Die haben mir geraten, was Ordentliches zu machen. Künstler ist für sie eher damals brotlose Kunst gewesen. Und insofern habe ich dem Ganzen dann vertraut und bin dann den Weg gegangen, den irgendwie alle gemacht haben, und habe dann BWL studiert und fand das ganz schrecklich langweilig. Also ich fand es wirklich richtig schlimm.
Ich kann es mir vorstellen. Hast du denn dann mitgescribbelt, die Vorlesung? Hast du Comics gemalt während der Vorlesung? Das müsstest
in der Tat,
du mal. Guck doch mal, ob du noch so Mitschriften hast.
Habe ich wirklich. Und witzigerweise hatte ich zu der Zeit dann einen Partner aus Düsseldorf, der meinte so, ey, du musst was Kreatives machen. Ich so, danke, er erhört mich. Dann hat er mich vernetzt mit einer Werbeagentur, die gesagt haben, oh ja, den können wir gut gebrauchen. Und so bin ich dann in der Werbung gelandet. Und es war für mich mit einem Praktikum die Rettung aus dem BWL-Studium, wo ich gedacht habe, okay, in der Beratung arbeiten, das finde ich spannend. Ich war dann ganz ruckzuck dabei, in einem Team mitzuarbeiten, die für damals noch Citibank einen Werbespot vorstellten, pitchten und dann auch umsetzten. Das fand ich dann natürlich ganz spannend, Kreativität so zu erleben, es nicht selber zu tun, aber zu managen. Und das war für mich dann irgendwie gefühlt die Rettung, die mich dann ja den Pfad des BWLers zu Ende hat gehen lassen, aber dann mit dem direkten Anschluss in diese Branche, wo ich ja dann auch 20 Jahre geblieben bin.
Siehst du, jetzt immer schon schön im Deep Talk. Es gibt ja durchaus auch Menschen, die sagen, es spricht doch manchmal was dagegen, seine eigenen Talente. Also ich sage nicht, ob es meine Meinung ist oder nicht. Ich präsentiere dir nur mal eine Haltung oder eine Aussage, der ich schon mal begegnet bin. Die heißt oder die geht so ungefähr, es kann auch nachteilig sein, seine Berufung zu leben, weil wenn es dann mal Ärger gibt im Beruf, und sind wir ehrlich, es gibt immer mal Ärger, dann hast du dir deine Leidenschaft versaut. Dann ist da so dieser Grauschleier des, du weißt schon, des schnöden Alltags drüber. Und lieber schütze ich das, was mich so als Mensch total begeistert, und stelle das so in eine schöne Nische, wo sie nicht zerstört wird, wo sie nicht überlagert wird von all den Konflikten. Das kann ja auch eine Perspektive sein. Wie stehst du dazu? Also ist das vielleicht auch so unbewusst ein Ding gewesen bei dir, dass du sagtest, das mache ich halt, wenn es mir richtig gut geht, das mache ich als der private Tobias, oder bringe es irgendwie indirekt mit ein?
Du meinst Kreativität heute?
Ja, genau.
Also in der Tat, ich habe gestern noch einen Innovationsworkshop vorbereitet und da gab es für gewisse Übungen, die Teilnehmenden da machen müssen, braucht es eine Visualisierung, wie sie es tun sollen. Und naja, also was halt wirklich cool ist, ich habe in der Corona-Zeit mir selbst über einen Lernzirkel das Sketchnoten beigebracht und habe dann sozusagen meine ursprüngliche Comicliebe von, als ich 14 war, sozusagen jetzt mit Ende 40, Anfang 50 fortgesetzt. Und das Coole ist halt, ich kann mir das Zeug eben selber malen. Ich bin auf niemanden angewiesen. Mhm. Ich mache es einfach schnell und das sieht dann auch noch cool aus. Und ja. Die Leute lieben es, also meine Workshop-Teilnehmenden feiern das immer, weil sie nicht davon ausgehen, dass ich das gemacht habe. Insofern ist da immer auch noch eine coole Geschichte im Gepäck, die dann auch nicht selten zu Folgeaufträgen geführt hat.
Mhm. Ja, cool. Das erinnert mich sehr stark an einen Kollegen, mit dem ich auch öfter mal zusammenarbeite, Michael Geis-Hein. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Mr. Michael. Ein ziemlich bekannter Sketchnoter, der macht das ganz cool. Und der sagt immer, ich habe genau das gemacht, wovor meine Eltern mich und Lehrer immer gewarnt haben. Ich habe mein ganzes Leben lang Comics gelesen und gemalt. Und jetzt ist es mein Job. Naja, gut. Also ich glaube, diese kleinen Schlenker in deine Geschichte, den habe ich sehr gerne mal mitgenommen und würde gerne noch mal ein bisschen so bleiben. Was war so für dich das Erleben in der Agenturwelt, dass du plötzlich, du hast dich ja, sagen wir mal, ich glaube, wir haben alle Vorstellungen, du hast Beratung gemacht in einem Kreativumfeld, in Promotions warst du unterwegs, hast das vielleicht auch konzeptionell mit begleitet und irgendwann kam bei dir so der Sprung rüber, dir das Thema Employer Branding anzuschauen, ja, Leadership-Themen anzuschauen. Was war für dich vielleicht so der Beweggrund, diesen Schwenker einzuleiten? Also noch in der Agenturwelt selbst.
Also ich fand die Agenturwelt, die habe ich als sehr hart erlebt, sehr fordernd, unfassbar viel Arbeit, viel Zeit, viel Freizeit, die dafür auch drauf ging. Irgendwie hat man es dann doch immer wieder gerne gemacht, weil mit den Kreativen zusammenarbeiten, Strategie zu machen, das fand ich schon sehr, sehr spannend. Ich habe mich irgendwann dann, habe ich mein Herz verschenkt an B2B. Also ich hatte nie irgendwie eine Affinität zu B2C. Mhm. Das fand ich immer schrecklich.
Also Konsumgüter, Industrie Konsumgüter, und so weiter. Lieber nicht der Endkunde. Nee, das war nicht dein Thema. Mhm.
Und die erklärungsbedürftigen Produkte von, ich sag mal, beispielsweise Bayer, Covestro, also mich da wirklich in so komplizierte Produkte reinzudenken, das fand ich eigentlich eher schon spannend. Und deswegen habe ich dann auch irgendwann ganz viel so die großen Chemiegiganten betreut weltweit, also wie zum Beispiel Lanxess, Covestro, den ganzen Namenswechsel von Biomaterial Science zu Covestro habe ich begleitet. Das war super spannend, also waren schöne Projekte. Irgendwann kam aber per se auf einmal über ein Kundenprojekt Mitarbeiter suchen aufs Tapet und so musste ich mich in dieses Thema eindenken und da Konzept zu machen funktioniert ja anders als in normalen Kommunikationsstrategieentwicklungen, wo man sich Studien nimmt und sich in die Materie anders einarbeitet. Hier muss man mit den Menschen sprechen, ihnen zuhören.
Kommen wir zum Äußersten. Genau, lassen Sie uns miteinander sprechen, ja?
Genau, und das fing dann ungefähr so, würde ich sagen, 2012 an. Da habe ich so die ersten Employer-Branding-Themen begleitet. Und da ging es erstmal darum, eben Mitarbeitende zu rekrutieren, sie ihnen zuzuhören, wie sie die Arbeitgebermarke erleben, wie das Arbeiten bei diesem Unternehmen ist, etc. Und da sprang bei mir so ein bisschen der Funke über und es war für mich aus heutiger Perspektive so ein bisschen der Vorbote von dessen, was ich heute mache. Mhm. Und das fand ich super spannend. Also ich konnte mich mit den Menschen verbinden, mit ihnen in Resonanz gehen. Und da hatte ich immer nur einen Schmerzpunkt. Das war, ich habe natürlich viel gehört. Ich habe natürlich nicht nur die Glanz- und Gloria-Geschichten gehört, sondern auch da, wo es systemisch quietscht oder wo es wehtut und was eben nicht so Gold ist, was glänzt. Ne? Und das war dann etwas, was mich sehr beschäftigt hat. Aber dafür hatte ich ja als Kommunikator kein Mandat. Mhm. Und das hat mich immer irgendwie gepiekt eine Weile. Und so musste ich dann für die Schauseite die schöne Employer-Branding-Kampagne machen, die Website, dies, das, jenes. Aber so in die Tiefe, da hatte ich von Agenturseite natürlich nie das Mandat, konnte zwar darauf hinweisen, aber So richtig hören wollte man das von einem Agenturmenschen dann auch nicht. Und insofern war das so ein bisschen der Schubser in die Richtung, für die ich oder in der ich heute arbeite.
Hast du da so, ich stelle mir das so vor, dass du so ein Spiel beobachtest, so von der Seitenlinie aus und dir echt die Hände in den Taschen verstecken musst, dass du nicht sagst, Mensch, seht ihr das nicht, was da passiert?
Ja, ja ganz genau.
War das vielleicht für dich auch, du warst ja immerhin auch Geschäftsführer, kann man jetzt an der Stelle auch sagen, bei Serviceplan oder von Serviceplan Köln, also auch in einer sehr mächtigen Position, wo du gestalten konntest, war das, also ist jetzt vielleicht auch eine Vorname, vielleicht auch ein Klischee, dieses Hinwenden in die vielleicht etwas, sagen wir mal, weicheren Themen hin, war das vielleicht auch ein Move von dir, diese ganz knallharte Business-Denke etwas zu durchbrechen? Oder wenn du heute mit Abstand drauf schaust, oder würdest du sagen, nee, das war's nicht?
Also ich fand, ich habe ja die Leadership-Schmerzen am eigenen Leib erfahren. Mhm. Also ich habe einen eigenen Standort für Serviceplan gegründet in Köln, sozusagen den Grundstein gelegt. Und da gibt es natürlich dann ganz viele Anforderungen, wenn man auf einmal mit anderen Geschäftsführern natürlich noch im Verbund so einen ganzen Standort eröffnet, die Kunden, die man gewinnen muss, weil man bestimmte Profitziele, Umsatzziele erreichen muss. Das ist schon, ja, das sind schon Mühlsteine, zwischen die man, wo man sehr breite Schultern haben muss. Das ging auch sehr, sehr gut. Ich hatte damals den größten Kunden und hatte erstmal so eine Art sorgenfreies Leben, aber es war immer unter Druck, also sehr viel Druck und natürlich dann auch Mitarbeiter gut führen zu können, parallel knietief in operativen Themen drin zu sein. Der Kunde, der sagt, ja, wie, Tobi ist nicht dabei. Also das, da hätten wir aber gerne Tobi oder Herrn Greve mit dabei.
Der hat doch gepitcht. Wir haben doch das Pitch-Team gesehen, da war er doch dabei. Ja,
genau. Also das geht jetzt nicht. Und zack, bist du auch in der aktiven Beratungsrolle wieder mit drin. Mitarbeitende führen, Sorgen, Ängste, alles das war schon ein Paket, wo ich sagen muss, Respekt für die Leute, die heute in solchen Positionen sind. Deswegen weiß ich aber heute aus der heutigen Perspektive auch, wie wichtig Kommunikation ist an der Stelle. Und das ist wirklich, ich sage auch den Führungskräften, mit denen ich arbeite, egal ob einzeln oder im Team, do your ABC. Mhm. Always be communicating.
Oh, keep das
the
ist
updates
schön.
Going, keep the emails flowing, keep the relationship alive. Das ist, also Kommunikation ist Beziehungsgestaltung. Das habe ich damals nicht begriffen. Also ich dachte immer, ich war immer der Illusion erlegen, Kommunikation hätte stattgefunden. aber wir wissen alle, wie oft Mitarbeitende Menschen generell Dinge hören müssen, bevor sie sie wirklich verinnerlichen, verstehen oder überhaupt auf die Idee kommen, sich eingeladen fühlen, eine Frage zu stellen oder irgendwas klären zu können. Das ist so mir inzwischen in Fleisch und Blut übergegangen, aber ich würde sagen, ich habe bestimmt alle Schmerzen gespürt und auch alle Fehler sicher einmal gemacht.
Zum Glück, Tobias, zum Glück, weil immerhin erstens, du lebst noch, zweitens sehr gut und drittens, wir können heute alle davon profitieren, so gesehen. Ja, noch eine letzte Frage und dann lassen wir die Agenturwelt auch mal ein bisschen hinter uns. Ich komme ja selbst auch aus einer Welt, die jetzt gar nicht so wahnsinnig weit weg ist und hatte immer mal so Berührungspunkte mehr oder weniger und irgendwie glaube ich schon, dass auch in dieser, vor allen Dingen so in den 90er, 2000er Jahren, ein implizites Versprechen in dieser Werbebranche lag. Also so implizit, das wurde vielleicht nie so ausdrücklich gesagt, aber das war ja eine wahnsinnig aufgewertete, mit Eitelkeit ausgestattete Branche. Und so ein bisschen hatte man ja vielleicht auch das Gefühl, wenn ich hier bin, habe ich es geschafft. Ja, dann bin ich bei den rich and beautiful people und naja, wie das immer so ist mit den Versprechen und so. War das auch was so ein bisschen, wir sind ja unter uns, Tobias.
Ich gebe
hat
zu.
Hat kaum jemand zu.
Ich gebe zu. Ich bin in gewisser Weise, ich mag das schöne Leben. Und ich bin auch sehr lange, glaube ich, durch Statussymbole, das war für mich wichtig. Das war mal eine Zeit lang wirklich wichtig. Also Jule, ich bekenne mich, ich habe den schwarzen Range Rover gefahren. Ich musste das alles einfach mal haben. Und das Auto ist ja Gott sei Dank so groß, dass auch das Ego auf dem Beifahrersitz gut Platz hat. Also insofern, das habe ich alles gehabt. Das fände ich heute überhaupt nicht mehr wichtig. Also das ist so Schnee von vorgestern. Aber es war mal wichtig. Und ja, es war mir auch wichtig, dazu zu gehören. Und es war mir auch wichtig, im Partnerkreis mit eingeladen zu sein. Und da war ich natürlich in dem sehr konservativen Management-Kreis, war ich natürlich jetzt als schwuler Mann aus Köln, der auch noch künstlerisch tätig ist, war ich natürlich der totale Exot. Der natürlich auch mal sehr dankbar den im Partnerkreis den Ehegattinnen vorgestellt wurde. Der Tobi, das ist der Kreative.
Ja, wurde auch so ein bisschen rumgereicht? Also ja, hat es doch manchmal das Gefühl.
So. Also war, also das war eine Zeit. Ich habe einfach dann dadurch natürlich auch gemerkt, ich passe hier irgendwie nicht rein. Ich habe das jetzt mitgemacht und ich glaube, ich habe das auch nicht unerfolgreich gemacht. Ich hatte tolle Kunden, tolle Projekte. Ich war viel in der Welt unterwegs. Ich bin für jeden Tag eigentlich dankbar. Aber gerade deswegen, also diese Realität, die ich da gelebt habe, die hilft mir heute ganz oft in meiner heutigen Arbeit, den Schmerz zu verstehen, den Druck zu spüren oder auch zu wissen, was das bedeutet, in solchen Positionen ja manchmal zermahlen zu werden, ne? Und welche Anforderungen da auf einen zukommen, welche Loyalitätskonflikte, in die man da reingerät, wie man die managt, wie man die aushält, wie man auch mit unangenehmen Botschaften, die man zu überbringen hat, wertschätzend umgeht. Das ist alles heute meine Profession, weil ich weiß, ich habe selber alles mal falsch gemacht. Also insofern, war auch dieses Statusthema, das war, würde ich sagen, mal eine ganz wichtige Nummer, aber das ist heute nicht mehr wichtig. Und das ist schön, das zu wissen. Aber ich finde immer so, wie Peggy Guggenheim ihr Buch, ihre Autobiografie beschrieben habt. Ich finde es schön, wenn man sagt, ich habe alles gelebt und ich habe den Teil gelebt. Darum weiß ich, was mir heute wichtig ist.
Ja, und also vielen, vielen Dank für deine persönliche Geschichte auch nochmal. Und ich finde auch spannend, wie so etwas, was als vermeintliches Privileg daherkommt, sich plötzlich als Ballast enttarnt und man das dann doch ganz gut hinter sich lassen kann, oder? Vielleicht total. Sogar mit viel leichterem Gepäck unterwegs ist. Und leichtes Gepäck brauchst du, du bist heute viel unterwegs. Du bist einer der wenigen, ich darf das sagen, Beratungskollegen, der wirklich auch international sehr gefragt ist. Und da kommt dir natürlich auch wieder zugute, dass du vorher auch international schon unterwegs warst. Und jetzt gehen wir mal rein, oder? Ins Geschichten erzählen. Also deine Geschichte haben wir schon mal. Jetzt wollen wir mal verstehen, quasi von der Metaebene, was ist denn hier gerade so passiert? Erklär's uns doch mal, Tobias, was passiert denn in meinem Kopf, wenn du mir deine Geschichte erzählst?
Es ist so, wenn wir Geschichten hören, und so ist unser Gehirn ja angelegt, wenn man so will, dass das Gehirn eigentlich faul ist, ne? Es unterscheidet gar nicht so wirklich zwischen den Dingen, die du selbst erlebst und den Dingen, die jemand anders erlebt hast und du als Geschichte hörst. Das speichert das Gehirn sozusagen in dem Teil des Gehirns, wo auch eigene Erfahrungen abgespeichert werden. Und wenn man Geschichten hört, wird ein Hormon ausgeschüttet, Oxytocin, das nennt man auch das Vertrauenshormon. Und deswegen ist es halt so wichtig, in Unternehmenskontexten halt das ganze Bild zu geben, die Geschichte zu erzählen. Wo starten wir? Was verändert sich? Wo wollen wir hin? Damit man genau dem Gehirn das gibt, was eben das auslöst, was das Hirn in der Form braucht, um verstehen zu können, um sich als Teil der Geschichte zu verstehen.
Sehr schön. Also das kann man ja sofort nachempfinden. Und jetzt wird ja dieses Thema Geschichten, Change, Stories, also so heißt ja auch dein Buch, kein Change ohne Story, Und manchmal vielleicht auch ein bisschen falsch verstanden. Da werden Geschichten auch wieder mit, ich sag mal, zur Hilfenahme deiner alten Branche, schön aufgeplüscht und aufgerüscht und perfekt hochglanzpoliert. Ich frage mich, ist das wirklich der Königsweg? Also fühle ich mich dadurch besonders angesprochen, wenn die Geschichte perfekt ist, perfekt visualisiert, perfekt dargereicht? Also klingt nach rhetorischer Frage. Ich lasse sie bei dir.
Da muss man unterscheiden zwischen wie entsteht die Geschichte und Exekution der Geschichte. Mhm. Und das erlebe ich natürlich nicht selten, dass Management erstmal vom anderen Ende her denkt, ne? Also der perfekten Exekution gut dazustehen, dass es super glänzt. Aber darum geht's ja eigentlich nicht. Also wichtiger ist, wenn wir über Perfektion reden, dass sie perfekt vorbereitet ist. Mhm. Die Magie liegt immer in der Vorbereitung. Und wer Storytelling wirklich verstehen will, der muss gleichzeitig verstehen, dass Storytelling in Veränderungskontexten immer Co-Kreation ist. Denn da ist für mich das Management Board, das Storyboard, weil das sind die, ja, die haben im Endeffekt die Hoheit über die Geschichte und auch dort wirst du es immer erleben, dass ich sag mal von 8 Boardmitgliedern 8 diametral unterschiedliche Gedanken, Ansätze darüber, was zu verändern ist, was das bewirkt, was wichtig ist, etc. Da ist ja jeder mit seinen lokalen Rationalitäten unterwegs, was gut ist und richtig ist. Aber das ist die Perspektivität, die von diesen 8, nehmen wir an, dass es 8 sind, dass diese 8 es an den Tisch bringen. Und dann beginnt eigentlich, wenn man über Co-Kreation und Storytelling spricht, die Verhandlung. Die Verhandlungen sind eröffnet. Da geht es dann darum, die Multiperspektivität einmal einzusammeln und dann auszuhandeln, was genau ist die Bedeutung? Was genau erzählen wir? Was sagen wir nicht? Manchmal das muss man auch darüber...
Genauso wichtig, ja.
Weißt ja, du, man muss darüber sehr klar sein, was erzählen wir nicht und wie erzählen wir es nicht. Und das ist ganz, ganz oft total unterschiedlich und deswegen geht es auch ganz oft schief, kommen Verletzungen, die man nicht auf dem Schirm hatte. Und deswegen ist Co-Kreation oder diese Verhandlungsrunde in Bezug auf die Story ist extrem wichtig.
Und ich habe gerade so eine Idee, Tobias, und zwar, oder so ein Gedanke kommt jetzt mir gerade in den Kopf. Und ich stelle mir gerade vor, wie wäre es, wenn du jetzt zum Beispiel sitzt da mit einem Board, die haben Veränderungsprozesse oder haben ein großes Change-Projekt vor der Brust und glauben, erliegen noch der Illusion, alle wüssten genau Bescheid, um was es geht, also auch die im Raum und hätten alle den gleichen Blick. Mal angenommen, du hättest eine kleine Bildergeschichte aufgezeichnet mit 4, 5 Bildern und würdest jeden bitten, mal dazu die Geschichte zu erzählen, um einfach zu verdeutlichen, wie krass unterschiedlich wir Dinge wahrnehmen, auch wenn wir glauben, alle das Gleiche zu sehen. Es gibt ja 1000 Filme, Bücher darüber, dass 5 Menschen sehen ein Ereignis und bis hin zu diametral gegenüberstehenden Aussagen. Das ist schon spannend. Wie oft erlebst du sowas, dass du sagst, ach, wenn ich mit Boardmitglied A rede, das hört sich ganz anders an als mit B oder C?
Eigentlich immer. Also das ist immer so. Nein, das ist, ja. Es ist also eine Grund, das ist eine Natur der Sache, dass wir ganz unterschiedliche. Und das ist ja so, wir sind alle mit unseren lokalen Rationalitäten, machen wir unsere Dinge und dann kommen wir zusammen und sollen gemeinsam was Großes bewegen. Ja, dann muss man ja die gelebten Gegenwarten ja erstmal an den Tisch bringen und synchronisieren. Und das kann, finde ich, keiner einfach so. Es wird auch nicht gemacht, aber es muss ein begleiteter Prozess sein, an dem man auch dranbleibt. Das ist auch nicht mit einem Workshop, ist auch nicht mit einem Meeting getan, sondern das ist eine sehr bumpy Road. Das muss man dann zum Teil auch aushalten. Und gerade wenn es dann um schwierige Themen geht, wie zum Beispiel Kündigung, ja, also da wird dir jeder eine andere Version erzählen, wie es gemacht werden soll, wenn es dann um mehrere Entlassungen geht zum Beispiel. Und ich habe das in einem Kundenprojekt erlebt, das war die große Überraschungstüte, wie unterschiedlich Geschäftsführung da drauf guckt.
Mhm. Jetzt hast du eine Sache gesagt, da würde ich jetzt gerne mal ein bisschen kritisch reinpieksen. Du hast gesagt, Storytelling ist immer ein ko-kreativer Prozess, also sprich, da kommen Menschen zusammen, die zusammen etwas gestalten. Und du hast auch gesagt, das Board ist der Owner der Geschichte. Heißt das jetzt in der Folge, dass quasi Geschichten über Veränderungsprozesse ausschließlich im Board co-kreiert werden? Oder wo geht denn der Schritt Richtung Partizipation zu den Mitarbeitenden hin oder zu den nächsten Führungsebenen? Also wie verstehst du diesen Teil des Co-Kreierens?
Das ist sehr gut, dass du da reinhakst, weil aus meiner Sicht gibt es da eine goldene Regel und die heißt kein Storytelling ohne Storylistening. Und Story Listening, also auch wie das Buch heißt, kein Change ohne Story, das heißt nicht, dass es nur um Change Stories geht, sondern es geht um die Geschichten der Mitarbeitenden, die Geschichten der Menschen in den Organisationen. Das, was sie gestern erlebt haben, sind die Geschichten, die sie uns heute erzählen. Und genau deswegen ist es so wichtig, diese erzählte Realität zu kennen. Die würden sie wahrscheinlich heute anders erzählen als morgen, aber ist es egal, da reinzuhören, zu wissen, was stellen sie sich für Fragen, welche Schmerzpunkte wirken vielleicht aus der Vergangenheit noch nach, vielleicht auch aus gescheiterten Prozessen. Das ist extrem wichtig, um dann in so einen ko-kreativen Prozess reinzugehen. Weil nichts ist schlimmer, und das ist halt ganz oft der Fall, auch in der Natur der Sache, dass natürlich Management oder Führungskräfte Annahmen haben, wie sich Menschen fühlen, was die sich so fragen, wie die auf die Veränderung drauf gucken. Sie wissen es aber nicht. Und das ist der ganz entscheidende Punkt. Ich kann Menschen nicht mitnehmen, wenn ich sie nicht vorher da abgeholt habe, wo sie stehen. Und das kann ich nur durch Zuhören.
Da bin ich schon wieder nachhakend. Das ist so ein kleiner Trigger bei mir. Ich sage ja immer nicht mitnehmen, einladen zum Mitmachen. Aber gut, sei es drum, ist geschenkt. Ich glaube, wir sind auf derselben, sozusagen, auf derselben Seite. Und das ist ja total intuitiv eingängig. Spannenderweise wird so wenig berücksichtigt, zumindest meine Beobachtung. Die Frage ist ja, das kann man ja auch besser und weniger gut gestalten, dieses ich höre mir deine Geschichte an. Wir reden ja jetzt von Situationen, von Prozessen, von Dynamiken in Unternehmen, wo Menschen auch vielleicht Sorgen und Ängste haben, Befürchtungen, Dinge, die nicht ausgesprochen sind, die im Flur wabern. Es soll vielleicht zu Schließungen kommen, es soll zu Stellenabbau, zu großen Veränderungen kommen. Was passiert mit mir? Das sind ja wirklich zum Teil existenzielle Themen. Wie verhinderst du, dass du, wenn du in so einem Prozess bist und Story-Listening wirklich aktiv strukturiert betreibst, dass die Menschen sich nicht ausgefragt fühlen? Weil das kann ja ganz schnell kippen. Weißt du, so, dass die liegen ja so ein bisschen auf der Beziehungslauer auch unter Umständen.
Ja, vielleicht muss man da einfach zwei Sachen nochmal mit reingeben. Also zuhören ist eine der wertschätzendsten Gesten, die man sich unter Menschen geben kann. Und gefragt zu werden und das Angebot zu bekommen, zugehört zu bekommen, ist erstmal etwas Besonderes, was im Arbeitsalltag eigentlich fast schon wegrationalisiert ist. Und wenn das stattfindet, werden Menschen erstmal hellhörig. Mhm. Das ist im Endeffekt eine Art auch, dass die Organisation den Menschen ein Beziehungsangebot macht. Na, und das habe ich noch nie erlebt, dass das kritisch gesehen wird. Wichtig ist natürlich, dass die begleitende Kommunikation, wie vertraulich es ist, dass der Betriebsrat involviert ist, was auch immer dann jetzt in dem jeweiligen Auftrag wichtig ist, das muss natürlich sichergestellt werden. Auch da ist die Kommunikation, wie das Zuhören gerahmt wird, extrem wichtig, damit es gut genommen werden kann. Mhm. Weil man möchte, dass das Beziehungsangebot dort angenommen wird. Mhm. Und einen Zuhörraum zu gestalten, ist für mich so eins der intimsten und wichtigsten Prozesse im Konzeptionsprozess, weil nicht jede Methode passt zu jedem Unternehmen und nicht jede Methode passt zu jedem Problem. Und für mich ist immer die Fragestellung, wie kriegen wir das Problem wirklich gehoben, sodass es Informationen bietet und eigentlich wie beim Arzt, ne? Der macht auch erstmal eine Anamnese, bevor er eine Diagnose stellen kann. um dann einen Therapieplan zu machen. Und die Anamnese, die ist immer ganz unterschiedlich. Also wie ich das Stethoskop an die Organisation halte, das kann ganz unterschiedlich sein.
Mhm. Zu den Methoden würde ich gerne gleich noch mal ein bisschen kommen. Wie oft begegnet es dir, dass du, wenn du jetzt, wir bleiben nochmal bei der Situation, Veränderungsprozess, das Board sagt, okay, Herr Grewe, Sie können uns hier super unterstützen, wir brauchen hier eine ganz tolle Story und wir müssen das irgendwie aufbauen, dann sagst du, ja, Moment mal, bevor wir hier in Storytelling kommen, müssen wir erstmal Story Listening, dann sagen, ach, wir wissen schon, was da los ist, da brauchen Sie gar nicht, dann können wir uns schenken, wissen wir schon, wir wissen genau, was die Mitarbeitenden bewegt. Was sagst du? Ah, erstmal Frage. Begegnet dir das, diese? Und zweitens, was machst du dann?
Da kann ich eine sehr schöne Geschichte zu erzählen aus meiner Praxis. Und zwar war es so, es wurde aus einem großen Unternehmen ein Unternehmensteil mit 800 Mitarbeitenden über mehrere Standorte an einen anderen Konzern verkauft. Mhm. Und naja, das Due Diligence und das war alles schon besiegelt, das Signing war gemacht und dann war es aber so, dass bis zum tatsächlichen Übergang waren 12 Monate Zeit. Das heißt, die Mitarbeitenden wussten schon Bescheid, fanden das auch erstmal spannend, also es wurde positiv aufgenommen, aber dann gibt es ja so eine Art Delle, gerade wenn es noch 12 Monate Zeit sind, bis man in den neuen Konzern übergeht. Und dann sagte der zuständige Vice President, der mit diesen 800 Mitarbeitenden in 12 Monaten rübergeht. Herr Grewe, Sie machen doch hier sowas mit Storytelling und Change. Wir haben jetzt 12 Monate Zeit, da müssen wir konstant Botschaften senden. Wir müssen die Mitarbeitenden nicht nur mitnehmen, wir müssen sie auch bei der Stange halten. Mhm. So, oh, okay, spannend. Mhm. Was genau wollen Sie denn für Botschaften senden? Und dann war so die Annahme, dass es ganz wichtig ist, also möglichst Benefits, Salary, Dienstwagen, ne? Also so, das bleibt alles gleich und das ist
die Karotte,
alles super.
Alles hinzuhalten.
Die Karotte, genau, es ging um die Karotte. Und dann meinte ich so, nee, irgendwie fühle ich das nicht. Also ich glaube, wenn Sie die Menschen mitnehmen wollen, dann müssen wir sie erstmal abholen. Hm. Wissen Sie wirklich, was die gerade bewegt? Wie meinen Sie das jetzt? Ja, haben Sie denen mal zugehört? Also wissen Sie genau, was die Menschen im ungarischen Standort, im deutschen Standort, was da los ist. Also da konnte er mir keine Antwort drauf geben und konnte aber nachvollziehen, dass es durchaus Sinn macht, bevor man Botschaften sendet, den Menschen erstmal zuzuhören, um zu wissen, was bewegt die wirklich. Bevor sie dann jetzt nur Karottenbotschaften an die Mitarbeitenden senden. Und das in einer Dauerschleife. Und was ganz spannend war, sie haben sich darauf eingelassen. Ich habe dann an 4 Standorten Story Listening Workshops gemacht und habe reingehört, was die bewegt. Das kann ich auch kurz teilen. Ist auch in meinem Buch beschrieben, die Ereigniskurve. Man beschreibt auf einen Zeitraum X seit Bekanntgabe des Übergangs, dass man verkauft wurde und wie erlebt ihr das und was bewegt euch gerade? Was sind die Highlights und Lowlights, um an die Erfahrungen der Menschen ranzukommen? Das haben die mir alles erzählt und um die Geschichte abzukürzen, das, was rauskam, war, dass die ein irrsinniges Interesse hatten, also eine wahnsinnige Motivation jetzt schon, zukünftige KollegInnen zu treffen, denen zu begegnen, Fragen zu stellen, ihnen auszubaldowern, wie machen wir das mit der IT, wie geht das mit SAP, was machen wir, wenn dies, das, jenes passiert, Szenarien, Simulationen, das wollten die alles tun. Mhm. Aber das wäre nicht passiert, wenn quasi man Botschaften zu Gehalt, Dienstwagen und Benefits gesendet hätte, 12 Monate
komplett
lang. Genau.
Mhm.
Und somit wurde quasi sehr schnell klar, dass die neuen Kollegen treffen, es waren ja schon kleine Taskforce dann im neuen Unternehmen, das wurde ganz schnell bekannt. Und das Folgeproblem war dann, das wurde zum Privileg. Mhm. Das heißt also, hier konnte Management durch das Story Listening dem Folgeproblem jetzt begegnen, indem sie einfach diese Begegnungen geschaffen haben. Mhm. Also Begegnungsorte zu schaffen, wo die gemeinsam denken können, wo die sich begegnen, um dieses Privileg abzuschaffen, so Na, mal gucken, wann du dran kommst, wann du deinen zukünftiges Team treffen kannst. Und das war ganz wichtig. Das ist nur ein kleines Beispiel, um nicht annahmenbasiert in solche Veränderungsprozesse reinzugehen. Da ist Kommunikation gleich Begegnungsorte zu schaffen, wo Menschen Fragen stellen und sich begegnen können. Mhm. Gerade die, die Interesse haben, es gut hinzukriegen.
Und wieder mal die Erkenntnis, es ist durchaus geboten, eine gehörige Portion Skepsis den eigenen Annahmen gegenüber in den Raum zu stellen. Ne? Also immer, Absolut. Wenn man sich allzu sicher ist, genau zu denken, was man, wie der Hase läuft, das wäre genau der Moment zu sagen, vielleicht bin ich mir ein bisschen übersicher.
Ich habe da ein geflügeltes Wort, was ich meinen Führungskräften, mit denen ich arbeite, immer sage. Es würde aber einen Kraftausdruck beinhalten.
Das darfst du gerne. Wir sind bei Good Work. Hau raus.
Ja, es ist eigentlich so, was du gesagt hast, ist genau so. Assumption is the mother of fuck up.
Ja.
Das ist einfach so. Im Change ist es so. Kommunikation, das größte Problem von Kommunikation ist die Illusion, sie hätte stattgefunden. Und das wirklich reflektiert, kuratiert, co-kreatiert anzugehen, dann ist da Energie drauf. Und über dieses Vorbereiten verbinden sich auch Führungskräfte mit den Menschen, weil sie sich darüber Gedanken machen, wie müssen wir diese angenehme oder unangenehme Botschaft rüberbringen, damit sie auch genommen werden kann. Und das ist eigentlich die Kunst dabei.
Noch ein bisschen was zu Methoden sagen wir. Du arbeitest unter anderem mit dem Brave Dialogue. Das finde ich nochmal ganz spannend. Magst du da ein bisschen mal was berichten? Was ist das für eine Methode? Wie setzt die auf?
Der Brave Dialogue Process ist eigentlich ein Training-Workshop-Format, was aus der Taufe gehoben wurde von der wunderbaren Christiane Windhausen, mit der ich sehr eng zusammenarbeite. Die hat einfach ein Programm kuratiert, das war damals im Auftrag der Lufthansa, um eine Dialogkultur zu empowern, zu befähigen, aber nicht nur durch, ich sag mal, eine Schauseitenveranstaltung wie ein normales Training, sondern wirklich tiefer zu gehen mit einem Riesenanteil an Arbeit mit den eigenen Gefühlen und erstmal Selbstentwicklung zu betreiben, sich zu kalibrieren, damit zwischen auftretender Emotion und der Reaktion, dass dann Puffer eingebaut werden kann. Und das kann ich nur machen, wenn ich meine Geschichte dahingehend verändere und mir neue Erfahrungen ermögliche. Und dazu kriegt man die richtigen Tools an die Hand. Und das haben wir für die Lufthansa jetzt gemacht, die letzten 2 Jahre sehr viel. Da sind ganz viele Menschen durch diesen Prozess gelaufen, sodass es wie so eine Graswurzelbewegung sich verbreitert hat, wo man sich schon gefragt hat, hast du auch den BD gemacht? Mhm. Und weil es einfach ein neues Skillset an die Hand gibt, miteinander in Beziehung zu treten.
Vielleicht, um es mal ein bisschen konkreter zu packen, ist, also ich komme natürlich sofort hier auf das Thema zwischen Reiz und Reaktion, liegt ein Raum, wird damit gearbeitet oder wie muss ich mir das vorstellen, jetzt so ganz konkret in der Umsetzung?
Also in der Umsetzung besteht der Brave Dialogue aus 3 Teilen. Das ist einmal Connect to Yourself und da wird genau das zum Thema, dieser Raum zwischen Emotion und Reaktion. Dann kommt der Teil Connect to Others und Connect to Culture. Das heißt also, man durchläuft diese 3 Phasen und der Connect to Yourself nimmt den größten Part ein. Weil beispielsweise gibt es ein Tool, das wird bei der Lufthansa zum Beispiel ganz liebevoll die Waschmaschine genannt. Mhm. Man muss sich erstmal selber, also diese Dirty Laundry machen mit den eigenen Gefühlen, weil wir haben immer, wenn wir irgendwas tun, gibt es einen Emotionscocktail. Ne? Also es ist, man weiß gar nicht, man ist zwar wütend, aber es ist auch Trauer und Scham vielleicht mit im Spiel. Und der Kompass der Gefühle, das ist ein wunderbares Tool, um wirklich zu verstehen, was passiert gerade in mir. Und dieses Tool lernt man da auch in der Anwendung, nicht jetzt als so ein Feigenblatt, sondern wirklich sich mit den eigenen Erfahrungen nochmal anders auseinanderzusetzen und dann sich für zukünftige Situationen besser zu wappnen. Weil wenn ich mich selbst verstehe, dann kann ich auch mich aufrichtig mitteilen, wenn ich der anderen Person eine unangenehme Botschaft zu überbringen habe.
Was erlebst du an Wirkung?
An Wirkung, insbesondere wenn das mit vielen Menschen gemacht wird, dass es eine tiefe Berührtheit auslöst. Und gerade in großen Konzernen, dass einfach dem auf einmal Raum gegeben wird und man wieder so versteht, dass Emotionen an den Arbeitsplatz gehören. Und dass man die nicht unten in der Lobby an der Garderobe abgibt, sondern dass man damit auch während der Arbeit arbeiten muss. Dass man sich durchaus aufrichtig mitteilen darf, wenn es irgendwie dicke kommt. Wenn man irgendwie eine Spannung verspürt oder Dinge ansprechen, fällt uns Deutschen so schwer. Das ist, also...
Du hast das Stichwort gegeben, uns Deutschen. Was erlebst du interkulturell? Also wie leicht fällt es vielleicht anderen Kulturen? Ich weiß, es ist immer ein bisschen die Gefahr, in die Klischee-Schublade zu greifen, in die Stereotypisierung. Mein Gott, es ist noch früh am Morgen. Vielleicht magst du da ein bisschen was teilen. Ich weiß, du bist oft im asiatischen Raum. Es ist ja schon, also sagen wir, wie es ist, im Business-Kontext nicht unheikel, das Thema aufzumachen. Also gibt es da Vorbehalte? Gibt es da auch Sorgen, Zurückhaltung bei den Teilnehmenden?
Also wenn du jetzt Asien ansprichst, würde ich auch sagen, dass die, also da geht es ja viel darum, das Gesicht nicht zu verlieren, Dinge anzusprechen, Spannungen. Also da werden Spannungen weggelächelt oder lieber latent gehalten, so dass man das Meeting wird beschlossen und danach geht man dann weiter, aber die Spannungen sind nach wie vor im Raum. Also ich glaube, dass du hast recht, es ist vielleicht nicht zu stereotypisieren. Es fällt uns generell schwer im Business-Kontext uns aufrichtig mitzuteilen. Und das heißt nicht das Herzchen auf der Zunge tragen, das heißt auch nicht irgendwie das Innere nach außen kehren, sondern wenn irgendwo was nicht gut läuft oder wenn man irgendwo auf den Schlips tritt, dann muss man es irgendwie aufrichtig ansprechen. Und da ist egal, ob das top-down, bottom-up oder horizontal ist. Das ist
besprechbar.
Fällt uns allen schwer. Besprechbar.
So, Herr Grewe, jetzt sind wir schon am Punkt. Wann bist du selbst vielleicht auch mal da in die Bredouille geraten? Also hast du selbst vielleicht auch schon mal jetzt gerade so in deinem Wirken, ich will jetzt gar nicht das große Wort Scheitern in den Mund nehmen, aber vielleicht auch mal, wo du sagst, oh, da habe ich echt mal eine Grenze erreicht.
Also, das Emotionen sind immer da und das ist für mich ganz wichtig, da in einer möglichst geklärten Situation zu sein. Und deswegen habe ich zum Beispiel jede Woche Supervision mit einer Coachin. Das ist mein Schuttabladeplatz, dort lasse ich alles, dort wird alles verarbeitet, reflektiert und sprechbar gemacht. Also das ist, so stelle ich für mich sicher, damit ich nach draußen eben halt Botschaften sende, die die richtige Wirkung entfalten können und es passieren ganz viele Dinge, die mir nicht passen oder die ich gerne anders hätte und das in die richtige Besprechbarkeit zu bringen, das ist halt echt die Königsdisziplin und ich kann da nur jedem raten, der viel mit Kommunikation zu tun hat, da einen konstanten Flow an Reflexion und Austausch zu haben mit der richtigen Stelle. Ich habe dazu meine Coachin, das ist jede Woche Freitag, bin ich dazu im Gespräch und da wird alles von links nach rechts gedreht.
Aber gab es vielleicht auch mal so in der Beratungssituation, wo du gesagt hast, boah, jetzt habe ich alle Methoden dieser Welt am Start, aber so richtig komme ich doch nicht voran.
Ja, das kam auch vor, definitiv. Und es gibt auch einen Auftrag, den muss ich dann abbrechen und absagen. Also weil einfach man da nicht übereinkam. Und das ist das ganz Wichtigste ist halt, sich da an der Stelle selber treu zu bleiben, da auch dann Nein sagen zu können. Oder auszusteigen.
Ja, magst du vielleicht in logischer Weise, anonymisierter, abstrakterer Weise sagen, weil das sind ja leider dann doch immer die Dinge, die uns am weitesten nach vorne bringen und in der Berichtung oder in dem Bericht darüber andere auch vielleicht ermutigen und unterstützen. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, hier müssen wir einen Schlussstrich ziehen oder muss ich mich rausziehen? Oder vielleicht auch der Kunde gesagt hat, das wird nichts?
Also wenn man merkt, dass auf Kundenseite sehr viel politisiert wird und man merkt, dass du sozusagen vor einen Karren gespannt wirst, zum Beispiel, ne? Und du dazu genutzt wird, weil du halt den bestimmten Ruf hast, bestimmte Sachen zu bewegen. Aber du merkst, dass auf Kundenseite da eine ganz andere Agenda im Hintergrund ist. Dass man mit dir, also das war der konkrete Fall, man hat mit mir zusammengearbeitet, weil man das nach außen gut darstellen konnte. Ja, wir arbeiten ja dran. Und eigentlich wollte man lieber das Problem behalten. Und das, was ich vorgeschlagen habe, das waren ganz viele Dinge, die ich für richtig gehalten habe, aber die wurden immer also schlichtweg abmoderiert, ne? Und also jedes Angebot an Prozess, an Workshop, das wurde dankend bejaht, aber abmoderiert. Und irgendwann war das dann einfach an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, die Person braucht das jetzt, um intern zu verargumentieren, dass man mit dir zusammenarbeitet, aber es führt zu nichts. Und es ist für mich dann ein ganz schwierig oder ein innerer Konflikt, wenn ich gar nicht wirksam sein kann. Also wenn mir wirklich die Mittel und Möglichkeiten genommen werden, wirksam sein zu können. Und das ist für mich dann ein Punkt, wo ich sage, das kann man nicht machen. Hier verzichte ich lieber aufs Geld, weil dann ist die Energie frei für anderes, Neues, was auch immer.
Das braucht aber auch erstmal, wie lange bist du jetzt selbstständig?
5 Jahre.
5 Jahre, ja. Das braucht auch schon, ich meine, du hast ja ein großes berufliches Standing schon mitgebracht, aber trotzdem, es braucht auch in der Rolle, glaube ich, erstmal wieder das neue Standing, auch das Rückgrat, dann auch zu sagen, nö, bin ich raus, weil wir müssten jetzt auch nicht so tun, als wäre das alles so easy, da so einen Auftrag mal sich rauszuziehen. Also ich kenne die Situation auch, bei mir war es noch einfacher, ich wurde rauskomplimentiert, war dooferweise einer meiner ersten Aufträge, aber da habe ich mir auch geschworen, viel sensibler zu sein, schon bei der, im Prinzip, wie nennen wir es bei den Systemikern immer, bei der Ortsbegehung, bei der Auftragsklärung, wenn du da schon so ein Störgefühl hast, hier läuft eine andere Agenda als die, die offiziell kommuniziert wird, und ich glaube, wir haben da eigentlich eine ganz gute Sensoren dafür, das sind für mich auch echt so Alarmzeichen.
Ja, absolut. Und man hat ja einen inneren Kompass und der muss die Richtung, also wenn die Nadel irgendwie durchdreht und man also alles versucht hat, dann sollte man da den Absprung finden. Zu sich selber stehen ist da extrem wichtig. Ich bin auch letztes Jahr von einem Kunden gefeuert worden. Mhm. Die haben gesagt, danke, auf Wiedersehen. Ich war zu ehrlich, ich habe mit denen Story-Listening gemacht. Ich habe die wirklich nicht schwierigen Wahrheiten zutage gefördert, habe sie besprechbar gemacht, in wertschätzendster Weise. Aber die vierköpfige Geschäftsführung hat es nicht ausgehalten und hat mir danach gesagt, also das sei wirklich eine Unverschämtheit gewesen. Und ich habe sie vorher die Inwieweit-Frage gestellt. Kennst du die?
Ich kenne sie, aber stell sie noch mal für uns hier.
Ja, inwieweit haltet ihr das aus, wenn wir Sachen finden, die für euch auch unangenehm sein können oder sich im ersten Moment unangenehm sein können? Ja, wir sind alles gewohnt.
Große Jungs.
Sorry, aber das musst du uns nicht fragen. Und es ist genau das eingetreten, was ich durch diese Frage habe vermeiden wollen. Muss man dazu sagen, sie haben mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Workshops, mit Mitarbeitendenentwicklung nicht viel Erfahrung. Das ist okay und das kann ich dann aber auch gut so annehmen und stehen lassen. Es hat da nicht gepasst oder sie waren vielleicht von der Entwicklung noch nicht so weit, dass das möglich war. Dass, also bei den Mitarbeitenden in dem Prozess, die haben Vertrauen geschöpft. Nachdem ich da rausgeschmissen wurde, haben 6 Mitarbeitende gekündigt.
Ui.
Und das war für dieses kleine Unternehmen, ist das schon eine schwierige Nummer. Und das waren genau die Sachen, die wir eigentlich hätten vermeiden wollen, wenn wir diese Wahrheiten, die zutage gefördert worden sind durch das Storylistening, angegangen wären.
Okay, da hast du einen echten, also an der Stelle unbeabsichtigten Wirkungstreffer erzielt, ne? Unter Umständen. Jetzt mal eine Gewissensfrage. Und uns hören auch Menschen zu, ich glaube nicht wenige, die in ähnlichen Kontexten selbstständig unterwegs sind. Aber nicht nur für die. Was ist schwerer in so einem Prozess? Wir sind noch mal ein bisschen im Schmerz. Wir drehen gleich um. Geht gleich schön weiter. Keine Sorge. Aber bleiben wir noch mal im Moment. Es funktioniert nicht. Was ist schwerer? Selbst den Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, das macht hier keinen Sinn. Ich bin nicht der richtige Mensch. Wir sind nicht im richtigen Spielfeld miteinander. Ich ziehe mich raus. Oder selbst den Koffer vor die Tür gestellt zu bekommen.
Also ich finde, beides ist blöd. Ne?
Blöd,
also das muss
ja.
man
auf der Doofheitsskala eher oben, schon klar.
Und es ist, glaube ich, immer kontextbezogen. Ich bin immer jemand, der sehr, sehr ehrlich ist. Also ich bin brutal ehrlich. Und das versuche ich immer möglichst wertschätzend rüberzubringen. Und jeder hat ja eine Wahl. Und ich bin nicht darauf angewiesen, mit allem und jedem zusammenarbeiten zu müssen auf Gedeih und Verderb. Weil ich weiß, wenn das nicht funktioniert und wenn auch meine Perspektive da nicht genommen werden kann, dann hat es ja gar keinen Zweck. Also ich meine, wir arbeiten ja mit Menschen. Wir wollen ja ehrlich Wirksamkeit erzeugen. Und wenn das nicht eingeladen ist, dann bin ich ausgeladen. Und das muss man einfach wissen. Deswegen ist mir auch ganz wichtig, eingeladen zu sein, mit jemandem, mit Teams, mit Menschen zu arbeiten. Ich kann nicht ohne Einladung arbeiten. Das geht nicht. Also dann bin ich too much, dann bin ich zu ehrlich, dann bin ich zu dies, bin ich zu das.
Dann wird das nichts mehr, ja?
Genau.
Ja. Was würdest du so den Menschen, ich weiß, Ratschläge sind immer schwierig, aber vielleicht empfehlen oder ans Herz legen, das mal zu prüfen, wenn sie ihn so, selbst jetzt arbeitet nicht jeder mit Storytelling, Storylistening, aber es ist an der Stelle fast schon egal, wenn wir in einem Beratungskontext unterwegs sind, was würdest du jemand mit auf den Weg geben wollen, zu sagen, überprüf das. Das sind vielleicht so Marker, das sind vielleicht so Stellen oder so Zeichen, wo ihr vielleicht mal ein bisschen hinschauen könnt, ob das das richtige Spielfeld für euch ist und ihr der richtige Spieler seid.
Ja, das ist eigentlich die eigene Intuition, die überhören wir zu leicht. Und eigentlich, liebe Jule, da weiß ich, habe ich einen Post zugeschrieben und du hast auch so super drauf geantwortet. Das war, wir wissen eigentlich, wenn der Auftrag beginnt, wird's oder wird's nix. Mhm. Wir wissen's. Und manchmal kriegt es auch, ist die Annahme dann widerlegt sich, weil es dann sich doch gut entwickelt. Das kann alles sein, aber letzten Endes wissen wir eigentlich schon. Wir wissen's. Und ich glaube, die Ehrlichkeit mit sich selber zu haben, das ist die größte Kunst, das ist die größte Herausforderung, aber auch ja die schmerzvollste Einladung, die man sich selber ausstellen kann, da hinzuschauen. Mhm. Sich da zu fragen, passt es wirklich? Und wenn es nicht passt, lassen.
Ja, es ist dann immer, ich kenne die Argumente, die sagen, aber ich bin drauf angewiesen. Und ich sage dann immer, ganz ehrlich, niemand ist auf ein schlechtes Projekt angewiesen. Ja, du machst Platz für Gute.
Ja.
Das ist so. Ja? Auch wenn, ganz klar, ein Kollege von mir, ich glaube, das hatte ich sogar unter einem Post geschrieben, der hat mal gesagt, sag mir, wie ein Projekt beginnt und ich sag dir, wie es endet.
Ja, genau.
So ja, hard, das ist, so true.
Das ist, wenn du ich war neulich in einem Pitch, also 2 Pitch-Situationen im letzten Jahr. Der erste Pitch, eigentlich eine Organisation, die jetzt gar nicht so entwicklungsaffin ist, auch von der Klientel nicht. Die haben das Angebot direkt am gleichen Abend angerufen und sagen, wir haben jetzt 4 Leute gehört, wir machen das mit ihnen, weil sie haben uns überzeugt, das passt einfach. Mhm. Punkt. Da wusste ich, wow, das ist super.
Das ist cool.
Und andere Pitch-Situation, große Besetzung, großes Besteck. ich präsentiere, ich habe, glaube ich, wirklich die soziologische, die narrative, die systemische Perspektive, also aus vielen Aspekten, Blickwinkeln das Problem beleuchtet. Aber das Gespräch in diesem Pitch, was sich gestaltete, das war eigentlich nicht wirklich, also hat nicht wirklich mir gezeigt, das Problem soll beseitigt werden. Also das Problem soll, ne, also das...
Ein bisschen da ist Theater. Dann,
genau, das war Business-Theater oder Konzernballett.
Konzernballett, der ist auch schön.
Da habe ich mich raus zurückgezogen. Das geht nicht.
Nicht meine Oper. Sehr schön.
Genau. Ja.
Narrativ-systemischer Organisationsentwickler. Ich glaube, da haben wir einen guten Eindruck von bekommen. Bist du, das ist dein Titel, das ist die Profession, in der du unterwegs bist. Wie kriegen wir mehr Geschichten in die Organisation? Wie kriegen wir das hin?
Ja, ich glaube, dass wir ganz wichtig daran arbeiten müssen und ich versuche das mit meinem Wirken zu tun, Orte zu schaffen, einzurichten, Formate zu kreieren, die zum System passen, wo man sich einander wieder zuhört, wo Menschen das, ich meine, das ist das tiefste Bedürfnis, was wir alle haben, gehört, gesehen werden, Einfluss zu nehmen. Mhm. Das ist ganz wichtig, gerade wenn wir über Good Work, über New Work sprechen, ist das ja ganz wichtig für uns, dass wir das ermöglicht bekommen. Und das versuche ich herzustellen, damit eben halt Führungskräfte an der Stelle empathischer, besser führen können. Durch das Zuhören, aber auch dann gleichzeitig, wie sie ihre Anliegen, wie sie ihre Projekte, wie sie das erzählen und an den Mann oder an die Frau oder an die Person bringen. Und das ist für mich ein Herzensthema, ein Herzensanliegen. Und das beginnt mit Zuhören.
Sagt Tobias Grewe, der narrativsystemische Organisationsentwickler, der uns heute in das Reich der Geschichten, Geschichten erzählen, Geschichten zuhören, eingeführt hat. Ich fand es ein ganz tolles Gespräch. Danke für deine Geschichten, ja, die sehr persönlichen Einblicke und ich wünsche dir alles Gute, lieber Tobias. Vielen, vielen Dank.
Danke, liebe Julia.
Storytelling, ganz ehrlich, da hatten wir doch so diese Wahrnehmung, das wissen wir doch schon alles, was eine Heldenreise ist und dass es wichtig ist. Aber ich glaube, Story Listening, das ist ja der Hebel, an dem Tobias ansetzt, der ist nochmal wo ganz anders zu verorten. Also ich fand das auf jeden Fall wahnsinnig spannend, mal zu hören. Und was mich, das könnt ihr euch denken, sehr berührt hat, ist auch, wie oft Tobias über seine kleinen Scheitermomente gesprochen hat oder Herausforderungen, nennen wir es so. Denn wenn wir ehrlich sind, kommen wir an denen alle vorbei. Ich werde mir das Story Listening sehr zu Herzen nehmen. Ich habe da eine ganze Menge rausziehen können für mich, auch gerade wenn es um so Moderation von Veränderungsprozessen geht. Das ist ja auch, wisst ihr, Teil meines Jobs und wahrscheinlich auch für viele von euch Realität. Von daher, ich glaube, da steckt eine ganze Menge drin. Hört euch das nochmal an, macht euch Notizen, gebt ein bisschen Feedback hier, wisst, unser Superbenzin auf der Plattform, wo auch immer, auf LinkedIn. Ihr findet mich unter info@goodwork-salon.de oder wie gesagt auf LinkedIn. Ich freue mich auf jede Art von Kommunikation mit euch und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Good Work.